In der Bibel gibt es ein, wenn man sich mal genau überlegt, echt seltsames Phänomen. Gott redet nicht nur mit Menschen, das ist schon ungewöhnlich genug, um dann irgendwie auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden, sondern er hat etwas derart Verbindliches an sich, dass er das quasi in Vertragsform gießt, was er beziehungsmäßig aufbaut. Die Bibel nennt das einen Bund, einen Bundesschluss. Kennen wir aus der Ehe, aus Völkerbünden, aus Freundschaftsbünden. Man stellt die gute Beziehung zueinander ins Zentrum und vereinbart, in guten und in schlechten Zeiten zueinander zu stehen. Und am Anfang steht dabei in der Regel ein Versprechen. Und von einem solchen handelt unser heutiger Predigttext. Steht im ersten Buch Mose im 15. Kapitel. Da heißt es, nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram. Der heißt noch Abram, noch nicht Abraham, wie wir ihn eigentlich kennen. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Hör mir doch auf mit den alten Geschichten. So höre ich Abraham wütend ausrufen, als er sich mit einem neuerlichen Versprechen Gottes konfrontiert sieht. So wie man vielleicht unwirsch eine von diesen frommen Spruchkarten entgegennimmt, die so gar nicht zur eigenen momentanen Lebenssituation passen wollen. Nach diesen Geschichten begab es sich, heißt es im Text. Klar, nach der Geschichte ist vor der Geschichte. Unser ganzes Leben ist eine Aneinanderreihung von Geschichten, die sich aufeinander schichten. Erfolgreichen und solchen, die man lieber schnell vergessen möchte. Abraham, der kannte beide Seiten der Medaille. Er war einerseits ein wohlhabender Mann, der von der Herdenzucht erfolgreich lebte. Er besaß große Landgebiete in Ur, einer Stadt im Gebiet des späteren Babyloniens, heute Irak. Dort begegnete ihm Gott mit einem seltsamen Reisebefehl in ein vielversprechendes Land, dass er ein großes Volk werden würde, hatte ihm Gott versprochen. Und Abraham war tatsächlich aufgebrochen mit seiner ganzen Sippe, mit seinen vielen Tieren. Er war den Schritt des Glaubens ins Ungewisse gegangen, hatte seine Sicherheiten aufs Spiel gesetzt. Aufbrechen setzt ja immer auch Energien frei, auf zu neuen Ufern. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wie es so schön heißt. Man geht los, vielleicht gestärkt durch ein Berufungserlebnis Gottes. Man war sich so sicher, er hat es gesagt, dann wird er doch wohl das auch bewahrheiten. Und dann plötzlich schleicht sich ein Feind ein, den man irgendwie nicht auf der Rechnung hatte. Es ist die Zeit, die mit ihren langsam mahlenden Mühlen, mit ihren Geschichten, die sich wie Sediment aufschichten, kommt und die Berufung Stück für Stück zudeckt. Immer blasser wird die Berufung, der Ruf Gottes in die Nachfolge. Irgendwann beginnt man sich so zu fragen, war das wirklich Gott? Oder war es vielleicht eine fixe Idee, ein übereilter Gedanke, der Überschwang eines Augenblicks? Wer kennt diese Gedanken nicht, wenn er an die Anfänge seines eigenen Glaubens zurückdenkt, sehnsüchtig vielleicht oder auch mit einem gewissen zwiespältigen Gefühl? So ging es auch Abraham, der vielleicht am Mittag unter so einem schattigen Baum ruht. Dann kommen einem so die Gedanken und das bewegte Leben, das lässt man so Revue passieren. Und er sieht dann seine eigenen arthritischen Hände und denkt sich, ein großes Volk soll ich werden. Wenn es doch wenigstens zu einem eigenen Kind gereicht hätte. Tja, was wird nun aus all dem? Was wird aus meinem Lebenswerk? Was bleibt? Sein Blick schweift über die Herden, die da über die Steppe verteilt stehen und grasen und blöd gucken. Und sein Blick bleibt an seinem Knecht Eliezer haften, der gerade ein paar Kamele zurück in Richtung der Zelte treibt. Und dann seufzt der Abraham, weil es sich ihm als bittere Gewissheit aufdrängt, dass nichts von ihm bleiben wird. Seinem Tod wird auch sein Name ausgelöscht sein. Der Zahn der Zeit würde, so suggeriert es ihm seine Lebenserfahrung, über ihn einfach hinweggehen, wie er das auch über all die anderen tun würde, die er hat kommen und gehen sehen. Und dann hört Abraham dieses Wort: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich schütze dich, ich sorge für dich, heißt das. Nun kommt eine Reaktion von Abraham, die schätze ich sehr, weil sie in ihrer ganzen unfrommen Rotzigkeit eine Äußerung tiefsten Glaubens ist. Abraham legt seine ganze Lebensenttäuschung, sein Hadern und seine Bitterkeit mit den bisher unerfüllten Verheißungen Gottes, ja, und auch sein unvollendetes Leben in diesen Satz: Herr, mein Gott, immerhin mein Gott, was willst du mir schon geben? Wann haben wir zuletzt so gebetet? Wer richtig enttäuscht von jemandem ist, der muss von ihm auch wirklich etwas erwartet haben. Das ist ja die Kehrseite des Ganzen. Ich bin zum Beispiel nicht enttäuscht von, sagen wir, Lady Gaga. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht. Ich erwarte nichts von ihr, ob sie nun ein neues Nummer-1-Album rausbringt oder in die Psychiatrie eingeliefert wird. Was auch immer passiert, ich bleibe da locker, weil ich nichts von ihr erwarte. Ich befürchte nur, dass wir auch bei Gott oft verdächtig locker bleiben. Ich beschreibe mal die fromme Variante. Wir erhalten eine Verheißung Gottes durch eine Predigt, durch ein Wort, was uns mit großer Autorität trifft. Vielleicht haben wir sogar eine Spruchkarte auf dem Schreibtisch. Die Verheißung konkretisiert sich nicht. Wir spüren diese Spannung zwischen der geglaubten und der erlebten Wirklichkeit. Die Beziehung, die nicht gelingen will. Der Job, um den ich so sehr gekämpft habe und den ich aber trotzdem nicht kriege. Die Türen, die mir verschlossen bleiben, welche auch immer. Segen war verheißen, aber die verfluchte Situation bleibt so, wie sie immer schon war. Was Abraham tut, das wissen wir. Er wendet sich an den, den er zuständig weiß. Das ist seine Adresse für Enttäuschung. Er gibt Beschwerde auf. Er gießt seine ganze Galle aus. Mein Gott, mein Gott. Wohlgemerkt kein blindes Schicksal, sondern der, der für mich zuständig ist. Spar dir deine Verheißung, du hast schon die letzte nicht erfüllt. Kein Land, kein Sohn, ich bin enttäuscht. Aber was tun wir? Mir fallen da gleich allerlei Holzwege ein, mit denen man so sensationell baden gehen kann. Die erste Möglichkeit ist besonders verbreitet und nicht wenig verblüffend. Wir hören Gottes Verheißungswort, wir entkleiden es seiner konkreten Bedeutung und deuten es so um ins Gefühlige. Die Verheißung ist dann eine positive Botschaft des Universums, dass es uns freundlich begegnet und uns schon irgendwie nichts Übles widerfahren wird. Es ist wie so eine Wohlfühl-Badelotion mit so einem Anhängerschildchen, gönn dir was, du solltest es dir wert sein. Und wir kippen die dann so als Mutmacher in unsere Alltagssoße mit rein und hoffen dann irgendwie im Einklang mit diesem augenzwinkernden Universum leben zu können. Also wir nehmen Verheißung nicht mehr als konkrete Handlungsankündigung Gottes wahr, sondern so als atmosphärische Äußerung, dass unser Leben irgendwie gut wird. Und genau dieses irgendwie, das ist das Problem. Es entschärft das, was wir von Gott doch möglicherweise sehr konkret gehört haben. Wir beschwichtigen, weil wir nicht länger warten wollen. Wir reden klein, weil wir Gott das Große nicht mehr zutrauen. Der zweite Umgang mit enttäuschten Verheißungen, der mir einfällt, liegt wahrscheinlich eher kopfgesteuerten Menschen nahe. Ich bin ja auch einer von denen. Die fangen an, nach theologischen Erklärungen zu suchen, um ihre geistliche Kurzatmigkeit in den Griff zu kriegen. Dann wird dann etwa davon gesprochen, dass Gott ja auch souverän ist und macht, was er will. Naja, und ich bin so ein kleines Rädchen im Weltgetriebe. Da kann Gott auch nicht immer Rücksicht drauf nehmen. Ist doch klar eigentlich, ne? Und so spielt man dann Gottes Souveränität gegen die Treue zu seinen Verheißungen aus. Dabei besteht seine Souveränität ja gerade darin, dass er seine Verheißung auch gegen alle menschlichen Widerstände zum Ziel bringt. Denken wir nur an den Weg des Volkes Gottes, über 1000 Umwege ins verheißene Land. Nicht? Da sind goldene Kälber im Weg und das murrende Volk und dann sammeln sie Manna, obwohl sie es gar nicht sollen und lauter Sachen, wo sie eigentlich nur Mist bauen, aber trotzdem Gott führt sie dann ins Ziel. Oder der Weg Jesu. Auch da kommt Gott zum Ziel, trotz meineidiger Zeugen, trotz Kreuzigung, am Ende Auferstehung. Nicht, wenn eins in den biblischen Geschichten immer wieder betont wird, dann ist es dieses: Gott hält seinen Bund. Er kündigt seine Gemeinschaft mit den Menschen nie auf. Dritte Reaktion auf Ermüdung im Umgang mit Gottes Verheißung ist der Versuch, sich daran zu erinnern, wie das damals war, als ich frisch zum Glauben kam, um diese Situation, wenn möglich, wieder zu aktivieren, da noch einmal hineinzufinden. Was war das damals für ein Gefühl? Mit welchem Idealismus bin ich da losgezogen? Ach, ich war noch so jung. Eigentlich kurios, weil man jetzt auf einmal nicht mehr die Verheißung Gottes ins Zentrum stellt, sondern sich selbst als denjenigen, der sie empfangen hat und möglicherweise nicht die nötige Reife hatte, um Gott darin zu erkennen. Doch wann haben wir diese Reife? Mit 30? 60? Gott begegnet dem Samuel als Kind, ganz jung also. Und Sarah wiederum, die scheint noch mit 90 geistlich Neues über das Wirken Gottes lernen zu können, wenn man an die Geschichte mit diesen drei Engeln denkt, die ihr die Schwangerschaft mit Isaak ankündigen. Ja, und nun, wo diese verschiedenen Umgänge mit Gottes Verheißung sich als Holzwege erweisen, wie sollen wir uns stattdessen verhalten? Wenn wir unseren Predigttext anschauen, müssen wir sagen, wir tun im strengen Sinne eigentlich dann gar nichts, außer dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Die Situation ist ja für Abraham die, dass er die Spannung zwischen der Zusage Gottes und der erlebten Wirklichkeit, die kann er ja nicht selber schließen. 90-jährige Damen tun sich ein bisschen schwer mit dem Schwangerwerden. Das war ein Erfahrungswert, den Abraham in fast 100 Jahren Lebenszeit zur Genüge sammeln konnte. Viele Jahre hatte er mal mehr, mal weniger geduldig gehofft, dass Gott handeln würde. Aber nun war er am Ende. Die Geduld war für ihn erschöpft. Die Sprache der sogenannten Tatsachen, die machte sich unüberhörbar bemerkbar. Und die Bibel nennt genau dieses Problem Anfechtung. Gott ist irgendwie abgetaucht in der Geschichte, im Wechselspiel der freien Kräfte zwischen den Menschenschicksalen, die sich miteinander verknüpfen, die einander beeinflussen. Und wir erkennen nicht, wie Gott die Geschichte lenkt. Wir haben nur dieses Verheißungswort. Wir wissen, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und unter diesen Bedingungen müssen wir unser Leben vorwärts leben. Geht nicht anders, auch wenn wir es nur rückwärts verstehen, wenn überhaupt. Und mitten in diese unübersichtliche Situation der Anfechtung ergeht nun erneut Gottes Wort: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und dieses Wort bleibt für Abraham nicht bloß ein Spruch unter anderen, sondern es wird ihm zur Offenbarung. Gott wird ihm darin sichtbar. Wir wissen es aber nicht, wie. In diesen Wörtern wird ihm das Wort, das Ewige, vernehmbar. Ein Wort der Ewigkeit dringt in die Zeit, in seine Zeit. Und in den Widrigkeiten dieser unvollendeten Lebenssituation, in diesem Schmerz über das unvollendete Lebenswerk des Abraham, kommt die Erneuerung des Verheißungswortes, was er vor langer Zeit gehabt hat. Gott sagt Abraham zu, diese Widrigkeiten, die sind kein eigengesetzliches Schicksal. Die können meine Verheißung nicht stoppen. Ich bin und ich bleibe der Herr der Geschichte. Ich bin dein Schild. Die Verheißung steht, weil ich meinen Namen in den Ring geworfen habe. Nicht, weil die äußeren Umstände die Erfüllung jetzt irgendwie wahrscheinlicher machen. Es wird in deinem Leben nicht alles sinnlos auseinanderfließen. Dein Knecht wird nicht deinen Nachlass erben, sondern dein Sohn, wie ich versprochen habe. Anfechtung lehrt aufs Wort merken, hat Martin Luther mal gesagt. Für ihn war sozusagen die Verheißung die Grundlage allen Glaubens und die Anfechtung war das, was sozusagen der Mensch lebenslang lernen muss, damit umzugehen. Das ist im Grunde genommen die Grundaufgabe aller menschlichen Existenz nach Martin Luther. Und wenn Gott uns im Gewühl der Geschichte und der Geschichten unseres Lebens abhanden kommt, dann kann kein Gefühl und keine Erfahrung, keine Theologie und auch keine Autosuggestion uns ihm zurückbringen. Da hilft nur dieses Wort. Es ist ein Wunder, das den lebendigen Herrn in unserer persönlichen Geschichte wieder erkennbar macht. Plötzlich ist er da. Und das dann lauter und klarer spricht als die ach so schrille Sprache der sogenannten Tatsachen, der vermeintlichen Tatsachen. Sein Wort des Bundes, das sagt, was es tut und tut, was es sagt. Sein Wort, das schon den Himmel über uns erschaffen hat, den Abraham als das unbegreifliche Werk seines Schöpfers weiß. Dieses Wort erweist ihn uns auch als Herrn unserer Geschichte. Und er wird seine Verheißung für unser Leben ans Ziel führen, auch wenn uns der Weg dorthin oft dunkel bleibt. Von Luther ist bekannt, dass er oft von starken Anfechtungen heimgesucht wurde. Er soll dann manchmal an seinen persönlichen Bund mit Gott angeknüpft haben, um sich seines Schöpfers wieder zu vergewissern. Dann hat er ganz trotzig gesagt, ich bin getauft. Lateinisch Baptismus sum. Das schrieb er dann auf dem Zettel oder manchmal auch mit Kreide auf dem Tisch, ja, um sich das zu vergegenwärtigen. Ich bin getauft. Ja, das heißt, du, Gott, hast mich in der Taufe mit dir zusammengerührt zu einem Kuchen. Das kann keiner mehr auseinanderbringen. Wir gehören zusammen. Keine Macht der Welt kann das ändern. Ob meine Gefühle das jetzt bestätigen oder nicht, du hast das versprochen, Gott. Er hält Bund und Treue ewiglich und lässt niemals los das Werk seiner Hände. Amen.